Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Wann und wo auch immer ihr uns zuhören würdet oder mögt. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und heute ist es ein besonderer Tag. Wir sitzen wieder am virtuellen Tisch. Wir sehen uns aber ein bisschen. Das irritiert mich etwas. Und deswegen begrüße ich jetzt den charmanten, intelligenten, gut aussehenden, aber nicht rasierten Chris. Moin.
Hallo, hallo, hallo. Ich finde, ich sehe besser aus als vor, weiß ich nicht, 2 Tagen oder so. Ich habe ihn gekürzt, aber richtig rasiert bin ich nie.
Das stimmt. Das ist aber nicht schlimm. Dafür haben wir unsere charmante Gästin, nicht um dich zu rasieren, aber die charmante, intelligente, gut aussehende Ella ist mit uns am Tisch. Liebe Ella, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo. Und unser Thema im weitesten Sinne Intensivtagebücher mit einem besonderen Ausflug, das erzählen wir aber gleich erst. Liebe Ella, stell dich den Hörenden doch erstmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so, wenn du nicht mit uns einen Podcast machst?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ella Pesche, ich komme aus Lübeck, also ganz im Norden der Ostsee. Ich arbeite da am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein auf einer internistischen Intensivstation, jetzt seit fast 2 Jahren. Ich habe meine Ausbildung aber in Österreich gemacht. In Salzburg habe ich grundständig Gesundheits- und Krankenpflege studiert und befinde mich jetzt in den Endzügen meines Masterstudiums.
Und weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben?
Auf dem Bremer Wundkongress. Ich glaube, haben wir zum ersten Mal gesprochen, oder?
Da haben wir uns das erste Mal so gesehen.
Live.
Und ich habe es deswegen im Kopf, weil der Bremer Wundkongress ist jetzt nicht der Ort, wo 2 Intensivpflegende zusammenkommen, um zu sagen, ach übrigens, trotzdem, du warst da. Was war der Grund, dass du da warst?
Ich war mit Lars Krüger zusammen da. Also ich habe über KI-generierte Intensivtagebücher und ChatGPT sozusagen in der Pflege gesprochen. Lars hat die Primärqualifizierung auf Intensivstation vorgestellt. Und so sind wir da irgendwie hingekommen, wie das manchmal so ist, dass man manchmal ja gar nicht so richtig weiß, wie man am Ende da eigentlich gelandet ist, wo man gerade ist. Sind manchmal viele Zufälle.
Das stimmt. Und Rubbel die Katz, warst du Mitglied einer bezaubernden Fachgesellschaft, bringst dich auf charmante Art und Weise ein. Will jetzt gar nicht den Werbeblock machen, aber Leute, wenn ihr auf mich trefft, es kann sein, dass ich euch hinterher einen Mitgliedsantrag unter die Nase halte. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Das tut nicht weh, oder, Ella?
Nö, ist nicht schmerzhaft.
Muss ich jetzt ein bisschen eifersüchtig sein?
Ja, warum?
Weil ich noch nie einen von dir bekommen habe. Nicht, dass ich einen wollen würde, aber bei mir hast du das noch nie gemacht.
Aus dem Punkt, weil du es nicht wollen würdest.
Carsten, wir kennen uns.
Ich bin ja erfolgsverliebt.
Du machst
ich mag
das nur
ja
bei denen, die wollen.
Die auch Ja sagen.
Naja, was heißt Ja sagen? Also die erstmal was wollen. Also es ist ja, also wir sind ja nicht nur eine Fachgesellschaft, um Menschen einzusammeln, sondern wir sind ja auch themenbezogen. Und so sind wir auch in diesem Podcast zusammengekommen. Erst das Thema und dann der Name. Und als ich davon gehört habe, ich befasse mich auch mit KI und ChatGPT und so weiter, wir machen das ja auch mit Peter schon seit vielen Jahren, da waren wir noch bei 2.5 oder 3.0, keine Ahnung, jetzt haben wir 5.2 und es gibt viele Large Language Models außerhalb von OpenAI. Wenn dann jemand sagt, ich habe hier ein Thema und wir können das ja kontrovers diskutieren, das machen wir gleich vielleicht auch ethisch und so weiter, dann müssen wir ja gucken, auf welche Füße stellen wir das. Und eine Fachgesellschaft kann dir helfen. Du findest Mitstreiter, du findest Strukturen. Wir können Positionspapiere entwickeln. Siehe Nadine mit Tiere auf der Intensivstation. Da kommt ja dies Jahr auch noch was. Oder jetzt gendersensible Pflege ist ein Teil, der sich auch bei uns gerade generiert. Und du brauchst dafür eine Community und Menschen, die dich unterstützen. Und warum sollen wir Ella alleine damit durch die Gegend laufen lassen mit den Lars und Peters dieser Welt, wenn wir doch vielleicht die Möglichkeit haben, da qualitätssichernd mitzuwirken und das gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, ungefähr so habe ich dann die Werbemaßnahme auch gestartet. Oder?
Grob. Ja, doch. Ja. So ungefähr in meiner Erinnerung.
Aber lass uns nochmal anfangen, ein bisschen Endzügen deines Masters, bevor wir jetzt erstmal zu KI so kommen. Was ist denn eigentlich der Hintergrund gewesen, dass du gesagt hast, Tagebücher auf Intensivstation ist ein Thema für dich?
Also in Österreich ist es ja so, dass sie die sozusagen unser Examen an die Fachhochschulen gebracht haben, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und wir haben da eine sehr große Freiheit gehabt im Studium, uns unsere Praktikumsblöcke so zu legen, wie uns das interessiert. Also es gibt einen gewissen sozusagen einen Rahmen, den du erfüllen musst, aber du bist dann in einem gewissen Punkt sehr frei. Ich habe dann fast mein ganzes restliches Studium auf Intensivstationen verbracht, was eine großartige Erfahrung war, wo ich dann das Glück hatte, diese Tagebücher kennenlernen zu dürfen und auch sehen zu dürfen, was machen wir eigentlich mit unseren Patienten da, was hat das für einen Impact sozusagen, weil ich einfach auch sehr schnell schon in Praktika gegangen bin, wo die Patienten einfach unfassbar krank waren, es denen einfach so schlecht ging und man manchmal gar nicht gesagt hat, also es war, fand ich, aus dieser unerfahrenen Praktikantenperspektive sehr schwer zu verstehen, wie viel kriegen die jetzt eigentlich davon mit und irgendwie müssen wir denen doch was an die Hand geben. Ich habe dann begleitend zu diesen Praktika das Buch von Brigitte Teigler gelesen, die das ja im Hochgräfe Verlag veröffentlicht hat auf der Intensivstation, was ich finde sehr toll geschrieben ist und so ein bisschen auch laienhaft, sage ich mal, einen das so gut an die Hand gibt. Man kann das fast wie so ein kleiner Roman lesen, sozusagen. Ist echt schön geschrieben, wo auch ein Interview eben mit Peter drin ist, wo ich manchmal auf einmal in der Bibliothek in Salzburg saß und dachte, ich komme auch irgendwie von da eigentlich her. Und es ist ja irgendwie ganz lustig, wie sich da so ein Bogen geschlossen hat. Und habe mich dann in meiner Bachelorarbeit mit einer Literaturrecherche erstmal grundständig mit den Tagebüchern beschäftigt.
Auf welchen Intensivstationen warst du in Österreich und wo bist du eigentlich geboren? Ich höre es immer noch nicht raus.
Also ich bin in Lübeck geboren.
Ah.
Ich bin ein norddeutsches Stern sozusagen.
Jetzt kommt's langsam.
Ich habe dann am UKSH bei uns in Lübeck FSJ gemacht in der Pflege und bin darüber sozusagen in die Pflege gerutscht. Wollte dann aber nochmal raus was anderes sehen und habe dann in Salzburg sozusagen mein Studium angefangen. Habe da auf einer Neurointensiv gearbeitet und auf einer so einer Onko-EMC und bin dann nochmal für ein halbes Jahr wieder zurück nach Deutschland, nach Berlin gegangen und habe da in der Charité gearbeitet, was eine sehr tolle und prägende Erfahrung war. Genau.
In Salzburg Neuro, kennst du Erich Nowak?
Ja, das ist der Oberarzt auf der Neuro dort, ne?
Ein so toller Mediziner. Ich kenne ihn auch. Grüße gehen raus. Was kannst du von der Zusammenarbeit Arzt und Pfleger an der Stelle uns noch mitbringen? Also wieso hast du überhaupt diese Freiheit gehabt, dich darum zu kümmern und wie war die Möglichkeit, das da mit Erich und dem Team und so weiter zu machen? Ich kann mir vorstellen, er hatte eine große Offenheit, wird aber auch wahrscheinlich was gefordert haben.
Also ich finde auf der Neurointensiv, die haben da einfach ein sehr schönes Zusammenspiel zwischen Arzt und Pflege, ein sehr lockeres Verhältnis. Also klar ist natürlich auch viel gefordert, das ist, finde ich, in diesem hochspezialisierten Setting einfach so, dass wir natürlich gewisse Anforderungen zu erfüllen haben. Aber ich fand, es war immer auf einer guten Ebene. Die arbeiten da alle schon sehr, sehr lange miteinander zusammen. Es ist ein gutes, eingespieltes Team. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, da teilhaben zu dürfen.
Cool. Wir stellen nochmal den Kontakt nach Österreich her. Ich glaube, du musst das Thema mal auf den Bad Ischler Intensivtagen vorstellen. Da ist Erich ja einer der maßgeblichen Leute. Also hört mal rein in die Folge. Du hast sie vielleicht auch schon gehört, liebe Ella. Wir haben sie gerade rausgebracht vom Habel-Intensivkongress, wo wir von den Menschen erzählen, die du live und in Farbe vielleicht sogar angefasst hast. Aber ich höre auch raus, es hat dich auch berührt, das von Brigitte zu lesen, das Buch. Mhm. Und lieber Chris, vielleicht ist es das zweite Buch in meinem Leben, was ich lesen werde, wenn ich höre, es ist ein Roman. Ich habe, also viele wissen es ja, die uns zuhören, ich habe noch nicht viele Bücher gelesen. Ich kenne natürlich das Thema, du hast gesagt, da war ein Interview von Peter drin, du hast dich jetzt in dieses Thema reingearbeitet und wo ist jetzt der Link zu sagen, naja, Intensivtagebücher helfen? Also hilft es wirklich aufzuschreiben, was wir, wie du ja gesagt hast, den Menschen antun und mit ihnen umgehen und wenn ja, wen hilft es?
Also wir haben mittlerweile eine eigentlich sehr gute Datenlage dazu, was Tagebücher machen und welches für einen Impact die haben sozusagen. Häufig ist der natürlich manchmal nicht so gut quantifizierbar, weil Tagebücher einfach so eine sehr individuelle pflegerische Intervention sind. Wir wissen aber einfach, dass eben, wie wir schon gesagt haben, das, was wir diesen Patienten, man kann es nicht sagen, antun. Also sie sind ja einfach in dieser Situation und haben ja sozusagen diesen Versorgungsbedarf. Aber dieser Versorgungsbedarf nimmt sozusagen ja gewisse Interventionen mit sich, die halt einfach Auswirkungen auch auf die Psyche der Patientinnen haben und wir sozusagen bei denen einfach ein erhöhtes Risiko von posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch dem Post-Intensive Care-Syndrom sehen können. Und dadurch mit diesen Einschränkungen sozusagen kommen dann sowas wie Erinnerungslücken oder Flashbacks zu. Und dann können diese Tagebücher sozusagen eine gute Intervention sein, um diese Erinnerungslücken und diese fragmentierten Erinnerungen einfach in einen Kontext zusammenbringen. Und dadurch haben wir einfach diesen Impact für die Patientinnen, was denen hilft, wenn sie zum Beispiel später das Tagebuch lesen möchten. Manche möchten es auch nie lesen. Das ist denen ganz freigestellt. Wir haben aber auf der anderen Seite eben diese große Sache, dass die Tagebücher natürlich später den Patientinnen helfen, aber sie halt auch in dem Aufenthalt der Patienten sozusagen den Angehörigen helfen können, indem man sozusagen denen einfach was an die Hand gibt, dass sie sich nicht mehr so hilflos fühlen, dass sie eine Aufgabe haben. Sie können ihre Gedanken aufschreiben, ihre Gefühle, wie sie mit dieser Situation zurechtkommen, weil wenn diese Angehörigen einfach als Außenstehende, wie wir vielleicht also ohne medizinischen Hintergrund in diese Situation reinkommen, dann ist es ja schon ein sehr spezielles Setting, in das sie da kommen. Es ist einfach eine Ausnahmesituation. Aber sie sitzen da und können ja nicht wirklich etwas tun, sozusagen. Sie müssen abwarten. Also klar gibt es Möglichkeiten, die natürlich gut in den Versorgungsprozess mit einzubinden, aber trotzdem bleibt am Ende ein gewisser Grad an Hilflosigkeit. Das ist nun mal einfach leider so. Und da können wir denen einfach im Rahmen auch einer angehörigen, freundlichen oder familienzentrierten Versorgung diese Tagebücher an die Hand geben und ihnen damit sozusagen eine Möglichkeit geben, eine Tätigkeit auszuführen.
Ich würde trotzdem sagen, antun trifft es. Also natürlich sagst du, sie kommen unfreiwillig in diese Versorgungssituation Intensivpflege. Keine Frage. Und es gibt Dinge, die wir tun müssen, vielleicht auch sollen. Und natürlich steht der Mensch im Mittelpunkt und wenn es irgendwie geht, sollen wir ihn und seine Bedürfnisse und Wünsche mit einbinden. Steht außer Frage. Trotzdem haben wir ja Intensivstationen als, ich sage es jetzt mal ganz direkt, menschenunwirklichen Ort. Es ist hell, es ist laut, es riecht komisch und es ist kein Hotel. Wir haben keinen Hotelcharakter und eigentlich könnten wir so etwas ja auch nutzen und mal sagen, schreibst du zum Beispiel auf, der Alarm hat sie erschrocken oder dich, je nachdem, ob du in sie oder du Form dort schreibst im Buch, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, könnten wir das nicht auch nutzen, um Begründungen zu finden, Versorgung anders von den Rahmenbedingungen zu gestalten, damit wir nicht mehr bei, also im Moment würde ich sagen, bei antun, ne? Wir führen ganz viele Sachen aus, wo wir, ich sage jetzt, wir bringen die ja in Zwangspositionen, ne? Wir sedieren an der einen oder anderen Stelle und auch wenn er nicht tief sediert ist, in der Halbwelt unterwegs ist, wie soll das jemand einordnen? Also könnten wir nicht Intensivstationen auch auf Grundlage von Tagebüchern und Auswirkungen umgekehrt für uns nutzen?
Also ich würde sagen, Tagebücher sind halt dieser erste, also eine einfache, kostengünstige Intervention, um sozusagen den ersten Schritt dahin zu gehen. Wenn wir jetzt sagen, wie ist das Umfeld der Intensivstation, also wenn wir über Licht, Geräuschkulissen und so etwas sprechen, dann haben wir natürlich häufiger, was einfach viel noch mehr in die Struktur von Stationen und Krankenhäusern geht, was manchmal schwieriger umzusetzen ist. Natürlich gibt es immer kleine, leichtere Interventionen, wo man manchmal sich fragt, warum machen wir nicht einfach das Licht aus? Müssen die jetzt nachts um 2 geweckt werden? Müssen die wirklich jetzt gerade bei voller Fanfarenbeleuchtung positioniert werden? Das ist natürlich eine Frage, die sich stellt und ich glaube, das ist einfach dieser humanisierendere Ansatz von Intensivpflege, die diese Tagebücher auch mitbringen.
Mhm. Nur jetzt hast du es ja auch, ich sag mal, so ein bisschen in, na, ich sag jetzt mal noch vorsichtig formuliert, dass es kostengünstig ist, einfach zu etablieren und trotzdem diese einfachen, kostengünstigen Maßnahmen aus der Pflege für die Pflege mit einem klaren, pflegerischen, patientenzentrierten, humanistischen Ansatz setzen sich ja nicht flächendeckend durch. Das ist ja wie die Anästhesievisite. Ich kenne es aus der Literatur, ich kenne es dann, wenn Studierende sich damit befassen, dass es aber wirklich da ist und da bleibt. Korrigier mich, wenn du andere Beispiele hast, ist super selten. Woran liegt das denn dann, wenn es doch so einfach und kostengünstig ist und auch noch allen hilft und tut nicht weh?
Ja, also Tagebücher tun niemandem weh. Ich glaube, das ist mit ganz vielen leider so. Ich glaube, das hat unterschiedliche Herausforderungen, die wir da angehen müssen. Also bei den Tagebüchern natürlich, die brauchen einfach einen guten Implementierungsprozess und es braucht einfach ein Team, was für die Tagebücher steht sozusagen. Es gibt immer Leute, die natürlich neue Interventionen, obwohl das jetzt nichts Neues ist, nicht gut finden, sage ich mal, oder dem schwer gegenüberstehen. Aber wir haben natürlich immer diesen Gap sozusagen zwischen Literatur und Praxis. Da spielt natürlich Personalmangel, manchmal auch immer noch unzureichendes Wissen drüber, wo wir vor allem so bei jüngeren, neuen Kollegen sehen, die jetzt vielleicht nicht aus diesem wissenschaftlichen Hintergrund kommen, die eine grundständige Ausbildung gemacht haben, dann auf der Peripherie gearbeitet haben und dann in die Intensivpflege kommen, wo wir einfach sehen, da erzählst du von den Tagebüchern und denkst, das ist doch ein bekannter Ansatz und es ist aber trotzdem immer noch eine Wissenslücke da sozusagen. Ich glaube, das ist auch einfach so ein großer Punkt, wo wir natürlich noch mehr akademisierte Pflegefachkräfte in der direkten Patientenversorgung brauchen, damit wir diesen Gap sozusagen zwischen Literatur und Praxis dann auch schließen können.
Ich stimme dir in allen Punkten zu. Du sagst, es ist nicht neu, aber gab es vor über 10 Jahren schon Intensivtagebücher? Du hast ja die Literaturrecherche gemacht.
Also Intensivtagebücher kommen aus Skandinavien. Die ersten Tagebücher sind in den 1990er Jahren da dokumentiert worden. Peter hat, glaube ich, 2010 angefangen, Tagebücher in Deutschland und im Dachraum zu etablieren. Das sind jetzt 16 Jahre, also ich finde, das ist schon eine lange Zeit.
Wie alt bist du?
24.
Aus deiner Sicht ist das eine lange Zeit. Wie lange braucht medizinisches Wissen, bis es ans Bett kommt und etabliert ist?
Gut, das stimmt natürlich. Also in dem Rahmen ist vielleicht eine kurze Zeit. Vielleicht ist man manchmal auch schon zu sehr in dieser, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, dass man einfach manchmal vielleicht da auch schon einfach einen großen Bias in sich selber drin hat. Und deswegen bringt es mir trotzdem immer wieder Spaß, Leute darüber aufzuklären und zu sehen, dass eben dann doch vielleicht noch man jemand was Neues erzählen kann und darüber aufklären kann über diese Intervention. Das finde ich irgendwie dann auch wieder schön.
Unbedingt, mach das weiter. Christian, ja, was ist dein Gedanke?
Mein Gedanke dazu ist, dass das 2016 und 2026, bzw. 2010, also dass diese 16 Jahre tatsächlich ja doch irgendwie eine lange Zeit sind. Nur weil das jetzt lange braucht, bis es irgendwie auf Intensivstationen ankommt, bedeutet ja nicht, dass es der neueste Shit ist. Also man darf, also das bedeutet eigentlich nur, dass wir irgendwie zu spät darauf aufmerksam geworden sind vielleicht oder dass es andere Hemmschuhe gab, diese Konzepte umzusetzen oder wie auch immer. Aber dass wir trotzdem ja eine alte Sache gerade nutzen und sie für gut empfinden. Das bedeutet übrigens auch, und das finde ich nochmal ganz wichtig, auch im Rahmen der Wissenschaft, wenn irgendwelche Instrumente zum Beispiel alt sind oder so, die müssen ja nicht schlecht sein. Also das ist ja häufig so, dass man denkt, oh, jetzt haben wir was Neues und so. Muss nicht immer besser sein als das Alte. Davon kann man sich eigentlich grundsätzlich mal frei machen, dass das Neue nicht so viel besser ist als das Alte, zumindest nicht immer. Und zum Alt und Neu komme ich zum Thema KI, weil das ist nämlich sehr interessant. Wir versuchen nämlich auf Teufel komm raus, diese neue Technologie mit dieser ganzen künstlichen Intelligenz irgendwie zu nutzen in der Pflege. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da anstellen wie die ersten Menschen. Und dass da viel versucht wird und übers Knie gebrochen wird und so, wenn ich immer höre KI in der Pflege und so, da denke ich immer, ja und jetzt? Und jetzt? Welchen Benefit haben wir jetzt? Also da würde ich vielleicht noch 10 Jahre warten, um zu gucken, wie man das sinnvoll nutzen kann. Und nicht nur, weil irgendwie jeder der Hergelaufene der Meinung ist, KI wäre jetzt der nächste Megatrend, ist jetzt unbedingt nutzen zu müssen für die Pflege.
Naja, würde ich dir an der Stelle, an einer Stelle zustimmen und an anderer widersprechen. Zustimmen, alt ist nicht unbedingt schlecht. Und alle, die zuhören und eine Literaturrecherche machen, aus Ressourcengründen, die meisten begrenzen die Suche auf die letzten 10 oder 15 Jahre, wenn sie mutig sind. Das hat dazu geführt, ich habe auf einem der letzten Kongresse mit einem Mediziner gesprochen, der sagte, er hat jetzt den neuesten Hot Shit, Ella, gefunden, um lungenprotektiv zu sein. Das Zwerchfell muss mitatmen. Die Idee ist älter als du, wenn ich das mal sagen darf.
Als wer jetzt?
Als Ella, nicht. Okay. Und älter als du. Nein, die Idee ist, weil das wissen wir einfach, ne? Also das ist mit, deswegen ist BIPAP übrigens in Österreich, aus der Arbeitsgruppe in Innsbruck und den Österreichern ist BIPAP deswegen mitentwickelt worden. Ersten Eviten sind deswegen auf den Markt gekommen. Müssen also da wirklich hinschauen, da stimme ich dir zu. KI ist ein Werkzeug und wir stellen uns wie die ersten Menschen an, aber wir müssen halt lernen, mit einem Werkzeug umzugehen. Und ich warne ein bisschen davor, jetzt einfach 10 Jahre zu warten und zu gucken, was können wir machen. Weil im Grunde ist KI dadurch entstanden, dass wir große Sprachmodelle haben. Sie basiert auf dem menschlichen Wissen, sie basiert auf Heuristiken und naja, die beste Einrichtung der Welt zur Mustererkennung ist und bleibt das Gehirn. Je nachdem, wie wir es nutzen und in welcher Form.
Nee, also.
Ach doch.
Nee, also da kommen wir auch nicht zusammen, das kann ich von vornherein schon mal sagen. Also zu sagen, es ist ein Werkzeug und deswegen müssen wir es nutzen, ist ungefähr so wie, als wenn, keine Ahnung, du alles mit einer Schraube festmachst und nur wenn man jetzt einen Hammer dahin legt, versuchst du jetzt die Schrauben mit dem Hammer zu lösen. Das funktioniert
eben. Super Beispiel.
Das funktioniert eben nicht. Also
richtig.
Wenn, dann muss man schauen, welches Problem habe ich denn und habe ich das richtige Werkzeug dazu. Und aktuell, finde ich, sind die Anzahl der Probleme nicht der Art, dass sie sich mit KI lösen lassen. Aber das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, da werde ich bei einigen anecken, aber ich sehe den Einsatz von künstlicher Intelligenz aus verschiedenen Winkeln tatsächlich relativ kritisch, aber finde es einfach manchmal wirklich affig, wenn ich so in die Medienlandschaft gucke, was die Pflege betrifft und man liest hier KI und da KI und so weiter. Und ich denke mir, wir haben so viele ernsthafte Probleme und jetzt versuchen wir irgendwie mit KI-Anwendungen was zu machen. Fangt doch erstmal mit einem Patienten-WLAN an.
Richtig. Und wir brauchen für künstliche Intelligenz die Grundstruktur der Digitalisierung. Und ich bin bei dir. Ich will nicht alles mit einer Schraube festmachen und nur weil einer mir einen Hammer hinlegt, heißt es nicht, ich muss mit dem Hammer auf alles einschlagen. Ein Werkzeug zu nutzen bedeutet Problemerkennung. Habe ich überhaupt eins? Brauche ich ein Werkzeug? Und wenn ja, welches Werkzeug brauche ich? Kann ich es bedienen? Und wie groß ist mein Werkzeugkoffer? Das führt mich dann aber über die Tagebücher wieder zu Ella. Wir können Tagebücher mit einem Bleistift schreiben, wir können sie am PC tippen. Du hast dich mit Tagebüchern und KI befasst. Wie ist denn der Weg dahin? Weil Chris sagt zu Recht, haben wir überhaupt das WLAN, um den PC zu bedienen, um die KI zu haben? War das deine Idee, ich muss unbedingt die neue Technologie nutzen oder hast du einen anderen Ansatz gefunden?
Also ich würde sagen, in dieser Diskussion zu sagen, muss ich jetzt alles mit KI machen? Ich glaube, es ist wichtig, diese Entwicklung einfach mitzugestalten und kritisch zu hinterfragen. Und so ist sozusagen dieser Ansatz einfach entstanden. Wir haben einfach in der Praxis das Problem, dass Tagebücher eben noch nicht flächendeckend umgesetzt sind. Das mag unterschiedlichste Gründe haben. Es kann ein schlechter Implementierungsprozess sein, aber es gibt eben auch diese Gründe wie Zeit- und Personalmangel, die einfach vorherrschend sind. Und häufig ist dann manchmal natürlich einfach die Zeit nicht direkt da, wenn ich jetzt nicht geübt bin im Tagebuch schreiben. Jetzt mich am Ende meines Dienstes vielleicht doch nochmal hinzusetzen und dieses Tagebuch zu schreiben. Und daher kam eigentlich dieser Ansatz, vor allem wenn man jetzt sagt, also zum Beispiel wir leben das so, dass wir die Tagebücher vor allem den Angehörigen in die Hand geben, aber wir haben einfach das Problem, dass Angehörige nicht immer da sind. Wir haben ein heterogenes Bild von Angehörigen, wir haben teilweise das Problem, dass Angehörige vielleicht gar nicht in der Nähe wohnen, vor allem bei älteren Patientinnen, also ich bin halt auf einer internistischen Intensivstation, da ist unser Patientenklientel schon etwas älter natürlich einfach. Da sehen wir, dass die Kinder vielleicht ganz woanders wohnen und einfach auch nicht in dieser Frequenz sozusagen bei uns zu Besuch kommen können, dass wirklich ein gutes, hochqualitatives, also ein mit Einträgen gefülltes Tagebuch entstehen kann, weil die Angehörigen einfach nicht da sind. Und dann stellte sich einfach diese Frage, diese Patienten haben ja ebenso ein Tagebuch, sage ich mal, die Möglichkeit verdient, eins zu erhalten, wie jetzt Patientinnen mit Angehörigen. Und um da sozusagen eine Möglichkeit auch zu schaffen, denen vielleicht retrospektiv mittels künstlicher Intelligenz ein Tagebuch zu erstellen, stellt sich dann eben die Frage, ist vielleicht ein KI-generiertes Tagebuch besser als kein Tagebuch? Weil wir einfach sagen müssen, wenn jetzt ein internistischer Patient 25, 30 Tage bei uns auf Station liegt, da jetzt per Hand basierend auf diesen, also unseren pflegerischen Berichten, ein Tagebuch zu erstellen, das ist einfach eine Zeitressource, die wir nicht gewährleisten können. Und manchmal passiert es eben, dass Tagebücher erst zu spät die Idee aufkommt oder dass man vielleicht gar nicht, sag ich mal, glaubt, dass der sozusagen wirklich nochmal in die Reha entlassen werden kann, nach Hause kann, also dass er über einen Berg kommt. Und dann ist es manchmal schon zu spät, dann sind 10, 14 Tage, sag ich mal, vorüber. Und dann sagt man, der wäre eigentlich ein guter Patient für ein Tagebuch gewesen. Jetzt haben wir aber keins angefangen. Und da sozusagen die Möglichkeit mittels künstlicher Intelligenz, also eben, wie wir das schon mal besprochen haben, basierend auf einem Large Language Model, sozusagen durch medizinische und pflegerische Berichterstattung, die wir ja so oder so machen, ein persönliches Tagebuch zu erstellen, was eben weg von einer lediglich einer verständlichen Zusammenfassung der Berichterstattung ist, sondern wirklich einen persönlichen Impact für die Patienten bietet. Und das ist, was man sagen muss, kann KI. Also es ist, sage ich mal, schon provokativ, das zu sagen, weil wir natürlich so ein bisschen auch jetzt diese menschliche Empathie, die ja in einem Tagebuch steckt, wenn wir jetzt das miteinander, also wenn wir Pflegefachkräfte ein Tagebuch schreiben, das ist ja eine sehr persönliche Bindung, die wir da auch reingeben. Das kann jeder natürlich unterschiedlich handhaben, aber ich finde, Tagebuchschreiben ist schon eine sehr persönliche Intervention. Das mag dem einen lieber liegen als dem anderen. Und wenn wir jetzt natürlich sagen, dass eine künstliche Intelligenz das auch kann, in einer gewissen Art und Weise, dann ist es schon, ich finde, eine Aussage, die man gut hinterfragen muss, ob man das auch möchte auf Dauer.
Bevor Chris fragt, er hat ganz viel im Kopf. Eine Frage und vielleicht triggert das dann auch ihn nochmal so ein bisschen. Wie machst du es denn konkret? Weil natürlich hast du jetzt gesagt, du hast jetzt, nehmen wir mal diese Person ohne Angehörige. Du stellst irgendwann fest, jetzt könnte das eine gute pflegerische Intervention sein, das Tagebuch anzufangen. Erzähl uns gleich mal, wie du es technisch machst. Aber meine Frage dabei ist halt, wie bringst du diese Persönlichkeit rein? Also ist die KI in Anführungsstrichen, der außenstehende Dritte mit seiner eigenen antrainierten Persönlichkeit? Oder trainierst du ein System auf dich, damit es in deinem Stil dir einfach nur die Arbeit abnimmt?
Also man muss halt sagen, im Moment so wie es ist aus einer hypothetischen Idee entstanden, die jetzt sozusagen in ein Pilotierungsprojekt gerade umgewandelt ist und es gibt halt sozusagen derzeit noch keine richtigen technischen Strukturen. Also wir benutzen gerade ein vorhandenes Large Language Model sozusagen, das mittels Prompt-Struktur sozusagen, also dieser Eingabe, die man sozusagen da reinschreibt, aus den Berichterstattungen sozusagen einen empathischen, zusammenfassenden Eintrag macht. Dies bisher noch nicht trainiert, also nicht gespeist sozusagen mit vielleicht zum Beispiel schon vorhandenen Tagebucheinträgen, die sonst Pflegefachkräfte geschrieben haben, was natürlich ein spannender Ansatz vielleicht auch für die Zukunft wäre. Im Moment ist es sozusagen das, was die KI schon sozusagen gelernt hat, womit sie gelernt hat zu arbeiten, nutzen wir. Wo man natürlich dann auch wieder sagen kann, da kann natürlich ein Bias drin sein. Wir wissen immer, ist es häufig eine Blackbox, mit welchen Daten werden die jetzt trainiert, diese Large Language Models, wo wir einfach im Moment sozusagen keine trainierte künstliche Intelligenz haben. Also wir haben sozusagen diese außenstehende dritte Person, wenn wir es jetzt sagen wollen. Es ist nicht so, wie ich Tagebücher schreiben würde, sondern was sie aus unseren Prompt sozusagen macht.
Und du könntest sie ja trainieren mit Texten, die du selber verfasst hast, an welcher Stelle und sagen, das ist mein Stil, auch wenn es kein medizinisch-pflegerisches Tagebuch ist und übernehme den. Die Frage wäre jetzt aber für mich, wie, also du sagst, ihr pilotiert und ihr arbeitet in Lübeck sauber, das heißt, ihr habt einen Ethikantrag, ihr habt einen Trial angemeldet, alles das, was Pflegewissenschaftler machen. Damit ist aber wahrscheinlich auch die Frage Datenschutz verbunden gewesen und dem Motto, was darf rein und was nicht. Ist das jetzt mit der KI, dem Large Language Model, ist es eigentlich eine generative KI oder noch eine andere?
Eine generative.
Eine generative. Ist das anders, als wenn ich selber die Daten in ein Tagebuch schreibe? Ich würde sagen, ja.
Ja, natürlich. Das ist sozusagen, daraus ist sozusagen diese, man muss sagen, im Rahmen einer Pilotierung und wie du es halt schon gesagt hast, wie mache ich einen Ethikantrag, muss man halt auch immer im Rahmen einer Machbarkeit natürlich im ersten Moment schauen. Es liegt jetzt im Moment erstmal auch sozusagen der Fokus auf der Akzeptanz von Patientinnen. Also würden Patientinnen überhaupt einwilligen, ein KI-generiertes Tagebuch zu erhalten? Weil wenn wir sagen, wenn unsere Zielgruppe das gar nicht möchte, also wenn diese Zielgruppe partout dagegen ist und es eigentlich niemand zu finden ist, dann muss man sich halt fragen, wollen wir überhaupt da weiter Kraft und Energie reinstecken, wenn am Ende alle sagen, ich möchte kein KI-generiertes Tagebuch haben. Ich lehne das ab.
Also so wie du das beschrieben hast, würde ich da mitgehen und sagen, voll okay. Sofern es natürlich datenschutztechnisch wasserdicht ist, das ist das Erste. Aber der zweite Punkt ist, dass du als Person ja erstmal gar nicht entscheidest, ob das wertvoll ist für den jeweiligen Patienten oder die Patientin oder eben nicht. Sondern das entscheidet die betroffene Person, zumindest in meiner Logik. Bedeutet also, wenn es die Möglichkeit gibt, per KI sowas zu machen, weil es sonst keine anderen Ressourcen gibt, um sowas zu machen für ein bestimmtes Klientel und das am Ende anbietet und diese Person sich das durchliest und sagt, okay, ich habe da einen Nutzen von, dann ist daran nichts falsch, finde ich, weil ja hier sozusagen persönliche Daten genommen werden, um das entsprechend aufzuarbeiten. Und man muss eben, wie du schon gesagt hast, der Realität natürlich so ein Stück weit ins Auge sehen und sagen, naja gut, also ich meine, entweder hätte er gar keins oder er hat ein KI-generiertes. Und wenn er sagt, gar keins ist doof, KI-generiertes ist so ein Mittelmaß, was anderes können wir aber nicht machen, genau, dann bleibt die Entscheidung, ob gut oder eben nicht gut, irgendwie bei der betroffenen Person. So, das sind erstmal so meine Gedanken dazu.
Und Ella, hast du es vor Augen? Ich habe dich jetzt vorher nicht gefragt. Kannst du auch sagen, nee, weiß ich jetzt alles gar nicht, wie euer Pilot aufgebaut ist, also das Studienprotokoll grob, nicht im Detail. Also was macht ihr da konkret?
Also konkret ist es eine explorative Mixed-Methods-Studie, wo wir einerseits eben erstmal einen Rekrutierungsprozess haben, der sozusagen gut dokumentiert wird und einfach geschaut wird, wie viele Patienten im Rekrutierungszeitraum würden laut unseren Einschlusskriterien passend sein sozusagen und wie viele von denen, die passend sind, würden dann überhaupt einwilligen. Also wie viele von denen sagen am Ende des Tages, ja, das klingt gut, ich möchte gern so ein Tagebuch haben. Und wie viele von denen können wir am Ende auch wirklich ein KI-generiertes Tagebuch überreichen. Wir haben dann sozusagen noch die Tagebücher, die generiert werden für diese Patientinnen, die eingewilligt haben und haben dann am Ende sozusagen ein leitfadengestütztes Interview, wo wir den Patienten das Tagebuch überreichen und eben fragen, wie finden Sie das? Ist es verständlich? Wie ist Ihre Meinung jetzt dazu? Finden Sie das komisch? Das ist sozusagen unser Ansatz, um erstmal sozusagen vor allem auf diese Akzeptanz zurückzuführen, weil das häufig so ein, nicht ein Problem oder eine Kritik natürlich ist. Wir können natürlich immer viel in unserem Elfenbeinturm, sage ich mal, manchmal ist ja Pflegewissenschaft, drüber diskutieren und wir können auf Kongresse gehen und diese Idee vorstellen. Und aber ich finde es einfach wichtig, jetzt im ersten Schritt, bevor man zum Beispiel auch groß, also sich ein eigenes Large Language Model überlegt und das trainiert, vorher erstmal in der Pilotierung zu fragen, ist der Bedarf überhaupt da? Wer würde einwilligen? Und was sagen unsere Patienten dazu? Das ist mir persönlich einfach in dieser Sache sehr wichtig, weil es einfach so ein ethisch ja hochkomplexes Thema irgendwie ja auch ist. Und ich da einfach das wichtig finde, mit den Patienten selbst auch drüber zu sprechen.
Also nur, dass ich es richtig verstehe. Also erstmal finde ich super, dass du diesen ethischen Ansatz und diese Empathie und den Patientenwillen, den Menschenwillen in den Vordergrund stellst. Wirklich toll. Habe ich es jetzt also richtig verstanden? Ihr sucht Menschen, die einwilligungsfähig sind und wenn sie einwilligen, generiert ihr nachträglich auf Basis eines Large Language Models ein beispielhaftes Tagebuch, gibt es ihnen dann und messt per Interview, wenn man das jetzt messen kann, also versucht herauszufinden, wie ist Akzeptanz und das Ankommen. Es ist jetzt nicht, wie du vorhin gesagt hast, ihr entscheidet bei jemandem, der jetzt auf der Intensiv genau. noch ist, vielleicht nicht einwilligungsfähig. Genau, das, vielleicht ist das nochmal wichtig rauszuarbeiten, genau. um die Studie zu verstehen.
Also es ist im ersten Schritt einfach so, dass wir Patienten gesucht haben, die ihr Bewusstsein auf der Intensivstation wiedererlangt haben. Wir haben Patienten eingeschlossen, die intubiert waren oder eben nicht intubiert waren, weil wir eben auch wissen, dass auch Tagebücher für Patienten, die nicht intubiert waren, aber zum Beispiel ja auch im Delir waren oder andere Erfahrungen einfach gemacht haben auf der Intensivstation, dass sie auch von dem Tagebuch profitieren können, einen Aufenthalt von mindestens 72 Stunden hatten und eben sozusagen kurz vor Verlegung stehen und ihr Bewusstsein, ihre Einwilligungsfähigkeit auf der Intensivstation wiedererlangt haben. Weil das einfach im ersten Schritt auch einfacher ist, sozusagen von dieser ethischen Perspektive mit diesen Menschen zu sprechen, als wenn ich jetzt sage, ich schreibe jetzt mal ein KI-generiertes Tagebuch für jemanden, der nicht einwilligungsfähig ist, der intubiert ist, der vielleicht das einfach gerade selber gar nicht einschätzen kann. Um da auch erstmal sozusagen so Stück für Stück sich sozusagen an die Patientengruppe heranzutasten.
Ihr habt aber nicht mit drin und wahrscheinlich aus Ressourcengründen, dass ihr KI versus klassisch gleichzeitig macht.
Nee, lass es sozusagen, weil wenn man KI versus klassisch macht sozusagen, das ist einfach ethisch nochmal eine andere Herausforderung, weil das ist, wie ich eben schon mal angesprochen habe, ist, dann vergleichen wir den Mensch mit der Maschine. Also,
ja.
Naja, aber schon, das ist, was wir natürlich nicht, ich kann es nur vermuten, aber es ist sozusagen der Knackpunkt, am Ende den Patienten natürlich zu fragen, finden Sie jetzt das handgeschriebene Tagebuch von der Pflegefachkraft besser oder das KI-generierte? Oder finden Sie die vielleicht gleichwertig? Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage, die wir jetzt aber sozusagen im ersten Schritt sozusagen uns erstmal auf diese Weiterentwicklung von überhaupt KI-generierten Tagebüchern uns fokussiert haben.
Ist ja auch für den ersten Schritt einfacher. Carsten denkt viel
ja,
zu komplex,
aber das ist sehr,
sehr gerne.
Sehr
Aber es ist ja vielleicht das zweite Projekt jetzt. Das könnte eine Promotionsarbeit sein. Da kannst du eine prospektive Kohorte draus machen. Oder wie ist der weitere?
Also
wie ist denn dein Plan damit? Also was ist vielleicht jetzt unwissenschaftlich und du darfst auch Nein sagen, die Frage zu beantworten. Aber was wünscht Ella sich, was dabei rauskommt?
Also tief in meinem Inneren, natürlich wünsche ich mir, dass KI-generierte Tagebücher eine Perspektive haben. Für unsere Patienten, also vor allem für diese Patienten, die eben kein Tagebuch bekommen haben. Und am Ende würde ich mir einfach wünschen, dass jeder Patient, der von der Intensivstation geht, ein Tagebuch bekommt. Und wenn KI gut implementiert ist in diesem Rahmen, könnten wir vielleicht in einer Traumwelt am Ende auf Knopfdruck mit dem Arztbrief jeden Patienten auch ein Tagebuch mitgeben. Und natürlich sollen weiterhin handgeschriebene Tagebücher ihre Berechtigung befinden. Aber wir haben eine Entwicklung zu elektronischen Tagebüchern. Also es ist ja wirklich, es geht immer weiter. Und ich glaube, es wäre einfach schön, wenn wir sagen, wir wissen über diese Intervention Bescheid, aber für alle die vielleicht keine Möglichkeit hatten, diese Intervention auf unterschiedlichste Gründe, warum auch immer, nicht bekommen haben, trotzdem die Möglichkeit haben, ein Tagebuch zu bekommen.
Und was brauchen wir dafür? Also ich möchte Christa nochmal mit einschließen und auch was er vorhin gefragt hat. Klar, du brauchst eine Leitung, du brauchst eine Digitalisierung, du brauchst den stehenden Prozess. Fair point. Aber was brauchst du noch, damit sich Tagebücher und im speziellen KI-Tagebücher durchsetzen? Weil ganz ehrlich, ich kenne kaum eine Intensivstation, die eine Pflegeplanung auf die Kette kriegt.
Aber muss ich das durchsetzen? Also durchsetzen.
Das Tagebuch. Das Tagebuch.
Ja, okay, das ist
die Idee des Tagebuchs. Ja. Ich meine die Idee des Tagebuchs.
Also für mich kommt da wieder, sage ich mal, die Akademisierung mit auch in, oder nicht nur die Akademisierung, aber zum Beispiel, ich finde es manchmal schade, wir haben bei uns zum Beispiel eine unfassbar hohe Quote an fachweitergebildeten Personen. Die kommen aus ihrer Fachweiterbildung und steigen wieder in diesen normalen Stationsalltag ein. Natürlich haben die irgendwie kleine, andere, neue Aufgaben. Aber ich finde, es ist ein unfassbar großes Potenzial, wo wir sehen, dass diese Leute einfach so Multiplikatoren in der Praxis sein können, um vielleicht Pflegeplanungen umzusetzen. Ich meine, Pflegeplanung ist manchmal nochmal, da brauchst du dann noch diese elektronische Hardware, da musst du, bis die manchmal da was in unserem elektronischen Dokumentationssystem zu ändern kriegen, das dauert ja Wochen, Monate manchmal.
Aber das meine ich ja. Also wir brauchen ja, also wenn wir nicht mal diese Grundvoraussetzung hinkriegen, müssen wir ja, da bin ich bei Chris, da müssen wir noch nicht über KI reden. Ja, oder?
Ja, natürlich. Also es ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Und das ist ja natürlich, wenn ich über diese KI-generierten Tagebücher spreche, fragen viele, ja, warum hast du keine trainierte KI, warum hast du noch kein eigenes Large Language? Also ne? Ja. Kommt die Frage ja manchmal, warum ist das noch so händisch, was du da machst? Weil man natürlich einfach sagen muss, die Strukturen vor Ort sind nicht da. Und dann kommt wieder meine Frage, wenn wir manche Strukturen vor Ort, wir haben ja nicht mal überall eine elektronische Patientenkurve auf Intensivstationen. So, und das ist ja mit auch unsere unsere Voraussetzung dafür, überhaupt KI-Tagebücher zu implementieren. Also falls man, ich möchte nochmal hier ein Disclaimer, niemand soll jetzt hier einfach KI-generierte Tagebücher ausgeben. Aber natürlich brauchen wir im Moment erstmal noch andere Grundvoraussetzungen. Deswegen glaube ich, ist es okay, dass manche Dinge erstmal manchmal in der Theorie umgesetzt werden oder erprobt werden. Dafür gibt es ja Pilotierungsphasen. Aber natürlich haben wir in der Pflege unfassbar viele Herausforderungen und natürlich ist es berechtigt zu fragen, ob wir uns jetzt alle mit künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen, wenn wir vielleicht erstmal anderen Herausforderungen uns begegnen sollten.
Ja, vor der künstlichen Intelligenz sollte das menschliche Hirn eingeschaltet werden.
Es sollte nach der künstlichen Intelligenz aber auch nicht ausgeschaltet bleiben. Ist ein ganz besonders wichtiger Punkt. Also wenn man das alles nutzen kann und es macht ja viele Dinge sehr viel einfacher und die Ergebnisse sind teilweise wirklich einfach gut so und es funktioniert auch alles super. Ich möchte nur alle ermutigen, die es nutzen, tatsächlich vielleicht alle 3 oder alle 4 Mal vielleicht einfach mal selbst was zu schreiben. Weil wenn man sich sehr darauf verlässt, dann verlernt man das einfach. Das ist mit allen Systemen so. Systeme oder Dinge, die man gelernt hat und nicht weiter nutzt und nicht weiter braucht, weiß man irgendwann nicht mehr oder kann man irgendwann nicht mehr. Das ist, also KI, ja. Also weiß ich, Pflege funktioniert nicht wie Fahrradfahren. Irgendwann überholen sich Dinge. Und das zu nutzen ist das eine, also wie gesagt, es braucht eine Infrastruktur, das heißt, es muss auf den Servern des jeweiligen Krankenhauses laufen. Es darf nicht irgendwie an irgendwelche anderen Firmen gehen, auch wenn man den Button ausgeklebt, möchte das nicht nutzen, um irgendwie die KI zu schulen oder ähnliches. So ein Knöpfchen würde ich vermutlich nie trauen. Also es ist natürlich so, dass es eine gewisse Infrastruktur braucht, um das einigermaßen sicher haben zu können, denn immerhin nutzt man hier tatsächlich ja persönliche Daten von Patientinnen, die schützenswert sind. Das heißt, es einfach so zu machen, würde ich niemandem raten. Und ich glaube, es gibt nicht viele Krankenhäuser in Deutschland, die aktuell ein eigenes LLM betreiben. Würde ich zumindest mal meinen, dass das so ist. Und vermutlich dann vielleicht auch gar nicht für diese Zwecke grundsätzlich. Denn es braucht ja auch Zeit, um entsprechend die KI oder beziehungsweise den Prompt entsprechend so zu gestalten, dass da auch was Sinnvolles bei rauskommt. Also zu sagen, hier hast du die Daten, schreib mal irgendwie ein Tagebuch, funktioniert halt dann so auch nicht, sondern man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Und ob man am Ende tatsächlich so viel mehr Zeit gespart hat, bleibt mal dahingestellt, zumindest was die Qualität betrifft. Aber dann kommt es vielleicht auch wieder auf die Personen an, die es nutzen. Carsten, die Frage, wie man das durchsetzen kann oder einbringen kann auf Intensivstationen, wie man es verstetigen kann, diese Patiententagebücher, dazu würde ich Folgendes sagen. Ich glaube, es muss einfach viel öfter erwähnt werden. Also es muss Bestandteil in der Ausbildung sein, es muss Bestandteil der Fachweiterbildung sein und vielleicht könnte man sogar so weit gehen und sagen, okay, es ist vielleicht sogar ein Qualitätskriterium für irgendwelche Zertifikate oder ähnliches, sodass man eine Motivation hat, das grundsätzlich überhaupt anwenden zu können und dass niemand am Ende dasteht und sagt, hey, ich weiß gar nicht, wie das geht, sondern irgendwann hast du ja eine kritische Masse erreicht, die sich damit auskennt und das zumindest schon mal gelesen hat.
Das wäre total schön. Ich will es ja gar nicht crashen an der Stelle, aber das haben wir beim Delir versucht und es haut auch irgendwie nicht hin. Es ist Wissensbestandteil, Bestandteil von Zertifizierung. Wir haben Leitlinien, wir haben GBA-Beschlüsse. Es ist an der einen oder anderen Stelle abrechnungsrelevant. Wir haben ICD-Codes und trotzdem sind wir bei der Mehrzahl der Häuser.
Alles medizinisch.
Nein, auch aus pflegerischer Sicht. Auch ich bin ja jetzt nochmal in der Gruppe vom Expertenstandard Delir. Viele Dinge, die ich als selbstverständlich erachte, ich darf jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, müssen warten, bis es auch abgeschlossen ist, sind tatsächlich nicht selbstverständlich. Dazu zählen Screenings, Assessments oder als man Pflege überhaupt zutraut, gewisse Dinge zu machen. Wie häufig ich in letzter Zeit gehört habe, das ist zu komplex und das sagen nicht andere Berufsgruppen über unsere Berufsgruppe, sondern die Berufsgruppe selber. Der schrägste Satz, den ich gehört habe, fern vom Delir, nochmal Pflegeplanung, das können wir unseren Pflegenden nicht zumuten, die haben was anderes zu tun. Pflegeplanung, der Urgestein der prioritären Vorbehaltsaufgaben.
Ich würde sagen, Vorbehaltsaufgabe.
Das hat eine Pflegedirektorin gesagt, die sagte, das möchte sie gerne an andere Berufsgruppen auslagern.
Also, du sprichst jetzt gerade vom Expertenständer, der originär von der Pflege sozusagen. Aber die Kriterien, die du aufgezählt hast, die waren medizinisch. Also du hast ICD-10-Codes erzählt, du hast Abrechnungsrelevanz erzählt. Das ist alles nicht Pflege.
Das ist richtig.
Deswegen interessiert es die Pflege auch nicht.
Es interessiert die Pflege nicht, weil im Moment das System so ist, Pflege erkennt es, geht zum Arzt, warum auch immer, könnten auch selber eine Entscheidung treffen, der sagt, was soll ich tun, dann bleiben sie hängen. Wir sind in der Berufsgruppe nicht dabei, selber flächendeckend an der Stelle die Verantwortung zu tragen, wir machen es. Aber ich will gar nicht zum Delir, ich will ja zu Ella zurück. Und einen Punkt habe ich nämlich noch zum Verlernen gleich. Du zuerst.
Also ich glaube, es ist leider manchmal ein Problem unserer Berufsgruppe. Ich habe noch nicht verstanden, woran das genau liegt. Aber wir
das schaffst, kriegst du einen Preis.
Geben manchmal sehr gerne Dinge immer an andere ab. Und ich verstehe das. Es ist mir nicht ganz klar und logisch, weil also für mich war das ein Grund, mit auf die Intensivstation zu gehen, weil wir einfach ein tolles Teamzusammenarbeit haben. Jeder wird angehört und man hat einen größeren Handlungsspielraum, finde ich. Und ich finde auf den Nummer, also in der Peripherie, es mag sehr stigmatisierend sein, das habe ich letztens auch schon gehört, aber es ist einfach mein persönliches Empfinden, so kann ich das auch sagen. Es ist manchmal einfach noch sehr, sehr eingefahren und ich verstehe einfach nicht, warum wir das nicht öffnen wollen, warum wir da nicht, ja. Das ist ein anderes Thema wahrscheinlich, aber zu den Tagebüchern und warum, wie wir die weiter, die sind Teil von Zertifizierungen, zum Beispiel die DGF hat ja die angehörigenfreundliche Intensivstation als Zertifikat neu aufgelegt, ist jetzt aber auch schon nicht mehr so neu.
Ein Jahr, ne?
Ein Jahr, oder?
Sind's? Ja.
Ich war mir nicht ganz sicher. Sehr gut. Dann können wir es doch noch unter neu verorten, die eben die Tagebücher auch als Qualitätskriterium für dieses Zertifikat mit eingenommen haben. Und ich glaube, das ist einfach, wie du gesagt hast, einfach mehr drüber sprechen. Je mehr wir drüber sprechen, ich glaube, das ist mit vielem so, das ist mit dem Delir so, das ist mit unterschiedlichsten pflegerelevanten Themen einfach immer wieder zurück in die Teams holen, auf Teamebene, also wirklich nah auch an die Basis gehen. Da gibt es tolle Möglichkeiten, Mittagsfortbildung, One-Minute-Wonders und da einfach die Themen wieder zurückholen. Und dann hoffen, dass es einfach, es gibt immer Leute, die Lust drauf haben, die mitmachen.
Ich sehe schon, wir kommen langsam auch hier zum Punkt und zum Ende. Wir haben Ideen für neue Folgen Richtung Change, Implementierung, angehörigenfreundliche Intensivstation. Die gibt es länger, aber der DGF macht es jetzt seit einem Jahr. Es war ja vorher der eigenständige Verein, maßgeblich auf Angelika Ziegelin zurückzuführen. Das müssen wir an der Stelle einfach nochmal festhalten. Ist aber anscheinend auch ganz gut, dass über die Intensivstation der Intensivverband nochmal drüber schaut. Und wir sprechen dann vielleicht in einer der nächsten anderen Folgen mal über Change und Implementierung und Selbstverständnis von der Pflege. Ich wollte aber zum Verlernen noch was sagen, lieber Chris. Ich habe früher gedacht, so der Untergang der Handschrift ist die Tastatur. Und ich bin ein lebendes Beispiel dafür, dass das so ist. Ich kann, wenn ich was schreibe, die Leute brechen in schallenden Gelächter aus. Ich sehe bei meiner bezaubernden Tochter, die du kennst, die modernen Laptops führen dazu, dass die Handschrift wieder besser wird, weil sie gar nicht tippen möchte, sondern sich dann Filter und Programm holt und tatsächlich wieder mit dem Stift arbeitet. Und ich glaube, dann sind wir bei dem, was du gesagt hast, früher war nicht alles schlimm und schlecht und man muss manchmal zurückgucken. Und wenn man dann offen ist für alte Techniken, die aber modern zu denken und in den Alltag zu integrieren, dann kann aus diesen Werkzeugen und dieser Idee was Schönes erwachsen.
Guck mal hier, seit Anfang des Jahres schreibe ich wieder handschriftlich Tagebuch. Jeden Tag.
Gut.
Und siehst du, und es geht nichts über die Handschrift und ich habe auch tatsächlich meine Notiz-App, die ich noch viel nutze, aber ersetzt gegen ein Notizbuch. Und das ist einfach viel besser, weil seitdem kann ich mir viel besser Sachen merken und ich sehe das alles gar nicht so easy. Du hast zum Beispiel vorhin eingangs gesagt, naja, das ist ja alles auf das menschliche Gehirn zurückzuführen, was da die KI reproduziert. Und nee, ist nicht so. Also was eingangs ist, ja, aber es entwickelt sich nicht weiter. Denn es ist mittlerweile so, dass die KI ja das ganze Internet durchgekämmt hat und sämtliche Informationen aus sich selbst heraus generiert. Das bedeutet, dass wenn das so weitergeht und wir Menschen beispielsweise nicht weiter irgendwelche Dinge in das Internet tun, die sozusagen die KI noch nicht kennt, dann bedeutet das, dass alles, was zukünftig generiert wird, die KI generiert hat. Und damit.
Ach.
Ne, nicht ach.
Das ist, nein, du hast inhaltlich recht, nur das wird nicht passieren, weil wir jeden Tag. Das, und du hast gesagt, ach, guck mal, nicht, wo wir im Podcast also
ich,
sind.
Das wird nicht passieren, das sage ich
dir. Ich sage Smartphone. Also ich das glaube, geht alles gerade ins Internet, was wir sagen.
Ja, natürlich. Aber es ist ja jetzt nicht, wir sind ja nicht die Ersten, die sich zum Thema irgendwie intensiv, also erstens die Frage, dass das, was wir jetzt hier im Internet sagen, in der KI landet. So, das muss man ja auch sehen. Das heißt, es muss ja irgendwo aufgenommen oder beziehungsweise aufgegriffen werden von der KI. Dann sind wir nicht die Ersten, die über dieses Konzept sprechen. Das heißt, darüber gibt es schon Informationen. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel irgendjemand diese Inhalte nutzt und was über Tagebücher, Intensivtagebücher schreibt. Oder von der KI sagt, hier, fass mir das mal zusammen zu den KI-Tagebüchern. Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und beziehen sich alle beispielsweise auf diesen Artikel. Dann hat sich das alles aus sich selbst herausproduziert und irgendwann ist nur noch KI da. Also es ist nichts mehr, dass der Mensch dann noch irgendwas gemacht hat, sondern die KI hat sich aus sich selbst heraus generiert. Also jeder weitere Artikel, der sozusagen generiert wird, ist auf Basis eines KI-generierten Artikels entstanden. Und dieses nennt man Dead Internet Theory. Also damit ist das Internet tot, weil sich sozusagen die Maschinen aus sich selbst heraus reproduzieren und es passiert nichts Neues mehr. Und wenn wir uns die sozialen Medien angucken und du den Algorithmus mal ein bisschen anschubst, dann bekommst du einfach keine vernünftigen Videos mehr. Einfach nur noch irgendwelche KI-generierten Müll, den du überhaupt nicht mehr nutzen kannst. Und das Schlimme daran, finde ich, ist, dass die KI mittlerweile so gut ist, dass man wirklich hingucken muss und wirklich Probleme hat, die Realität von der KI zu unterscheiden. Und das macht für mich das Internet zu einem großen Vertrauensproblem und tatsächlich macht es auch keinen Spaß mehr. Also es macht einfach keinen Spaß mehr, weil ich nicht mehr weiß, wer macht denn jetzt noch die Inhalte eigentlich? Also ist das Internet eigentlich noch das, was es mal war? Also Menschen miteinander zu vernetzen? Oder ist es einfach nur noch eine riesengroße Müllkippe für irgendwelche bescheuerten Videos?
Das Internet ist nicht mehr das, was der eigentliche Gedanke war von Share und Open Access und Zugang. Wir laufen aber langsam aus der Zeit. Mein Punkt war eigentlich, dass wir. Nein, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, die KI hört alles mit, ist nicht nur der Podcast, den wir aufnehmen. Im Moment, wie du richtigerweise vorhin gesagt hast, ne, jeder klebt das Label KI irgendwo drauf. Irgendwo ist alles irgendwie mit drin, im Smartphone, auf dem Rechner, bei Microsoft, das Copilot. Also, ich postuliere einfach mal, du kannst einstellen, was du willst. Wenn du nicht in einen schalldichten Raum gehst mit zwei Personen, ist es irgendwo im Netz. Das ist so. Wenn wir uns hier über Tagebücher unterhalten, ich gebe dir Brief und Siegel, morgen kriege ich bei Amazon das Angebot, Tagebücher zu bestellen.
Naja, wir sind jetzt hier, na gut, wir sind jetzt hier natürlich im Zoom, so viel Transparenz muss sein. Wenn wir die normalen technischen Instrumente nutzen, dann würde das alles über deutschen Server laufen und da kann ich
dein Handy liegt hier.
Ja, gut, dann bist du selber daran schuld. Also ich will, ja. Ich will zum Beispiel, ganz anderes Thema, auf den Digital Independence Day zum Beispiel hinweisen, der jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet und den hat Marc-Uwe Kling mit ins Leben gerufen, wo er sozusagen Menschen motiviert zu sagen, hey, pass auf, nimm dir einen Sonntag im Monat Zeit und befreie dich oder versuche irgendwie, dich von den Services der großen Konzerne zu lösen. Das könnte dann zum Beispiel Microsoft sein, das könnte irgendwie der Instagram-Kanal sein, das könnte die Gmail-Adresse sein und so weiter und so fort, um einfach von diesen ganzen Datenkraken mal wegzukommen. Denn es gibt ja andere Lösungen, es macht es nur ein bisschen unbequemer so. Aber grundsätzlich geht auch der Weg dahin. Wir sehen das jetzt in Brandenburg, da sind mehrere Milliarden investiert worden, damit Amazon da sozusagen Server aufstellt, damit wir weiter souverän werden für kritische Infrastruktur. Also die wissen das auch und dass wir hier in Europa andere Regeln haben, aber wir müssen trotzdem aufpassen und das möchte ich einfach nochmal hervorheben. Und der nächste Punkt, den ich jetzt noch hervorheben möchte, ist, du musst das Buch nicht lesen, Carsten, von Frau Teigler. Das musst du nicht lesen.
Das kann mir die KI vorlesen, aber das möchte ich nicht. Ich möchte doch wieder ein Buch lesen.
Nein, du kannst es hören. Du kannst es hören, denn das Buch von Dr. Sabine Walter und Brigitte Teigler ist sozusagen schon mal besprochen worden in einem sehr bekannten und deutschlandweit bekannten Podcast. Er nennt sich nämlich Übergabe, Folge 106. Dort haben wir die beiden zu dem Thema sprechen hören Und es ist wirklich eigentlich also eine wundervolle Folge auch. Also mindestens genauso gut wie das Buch haben die beiden darüber berichtet.
Und ich glaube, auch diese Folge ist ganz wunderbar. Jetzt muss aber unsere Gästin noch Raum bekommen für warme, abschließende, ausleitende Worte. Du hast so ein paar Mal geschmunzelt. Die zwei alten grauen Herren haben sich gestritten. Du hattest Spaß. Oder was war dein Gedanke?
Nein, also das ist natürlich, sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, aber ich glaube, wie wir das schon gesagt haben, ist es einfach eine Entwicklung, die einfach auch nicht in einem Rahmen nicht mehr aufzuhalten ist und wir die einfach gut begleiten müssen und uns immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen, in welchem Rahmen wir das nutzen möchten, was wir online stellen wollen, wie wir das nutzen und dass wir immer wieder auch ein bisschen auf uns selbst zurückkommen. Und im Rahmen der Tagebücher ist einfach zu sagen, dass wir da wieder erstmal immer anfangen sollten, wo wir angefangen haben, und zwar bei analogen Tagebüchern. Ein kleines Notizbuch, was am Patientenbett liegen kann oder wo auch immer man einen guten Ort findet und einfach damit wieder startet. Das ist, was dem Patienten am meisten bringt im Moment erstmal. Und alles andere ist eine Idee für die Zukunft, die auch Raum haben darf, aber ich glaube, in dieser Hinsicht kann man schon sagen, früher war es besser. Hm.
Oder?
Also nicht früher, also ja.
Oder in Zukunft ist es mit dir zu diskutieren, weil du strahlst aus deiner Stimme heraus, du brennst für dein Thema und die Profession. Das tut mir gerade wieder sehr, sehr gut. Und ich würde an der Stelle einfach sagen, wir können ja diese Frage im Raum stehen lassen für Kommentare. Und dich kann man erreichen über das UKSH Kiel, über die Fachgesellschaft, über unser Feedback. Lübeck, UKSH Lübeck. Heute werfe ich alles durcheinander. Meine Güte.
Ich bin Lübecker.
Du bist Lübeck. Du bist ja also gar nicht so norddeutsch.
Nee, stimmt. Oha. Alles Fake News.
Bei dir darf man Moin Moin sagen.
Ja.
Ja. Also an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für dich und dein Engagement. Und wenn Menschen dich unterstützen wollen, zum Beispiel auch bei uns in der Fachgesellschaft mit dieser Idee und allem, bitte meldet euch. Wir bringen euch mit Ella zusammen. Ihr könnt das auch erstmal ohne Mitgliedsantrag machen. Das kommt ganz automatisch. Und an der Stelle wünsche ich uns und euch da draußen einen wundervollen Resttag, Restmorgen, Restnachmittag, wann und wo auch immer ihr uns zugehört habt. Tschüss, bis bald.
Tschüss.